ARD. Es ist bereits Mitternacht, als das VW Cabrio auf den Parkplatz rollt. Der Fahrer macht die Scheinwerfer aus und wartet. Zwei Männer kommen aus der Dunkelheit. Ein paar Meter vom Auto entfernt bleibt einer stehen. Der andere läuft weiter und tritt ans geöffnete Seitenfenster. Dann zieht er plötzlich ein Messer aus dem Hosenbund und sticht zu.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Geschichten von Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Und die können Sie nochmal nachhören in der ARD-Audiothek.
Heute geht es bei uns um den rätselhaften Tod eines jungen Mannes in Brandenburg, gerade 21 Jahre alt, das Leben noch vor sich. Ein Mord, der fast übersehen worden wäre, zumindest von den Rettungskräften, die zuerst am Tatort eintrafen.
Genau, und es ist auch eine Geschichte von zwei Männern, die sich gegenseitig die Schuld an diesem Mord zuschieben. Jeder sagt, der andere war es. Aber wer war es nun wirklich?
Schauplatz des Verbrechens ist eine Kleingartenanlage, kurz hinter der Stadtgrenze Berlins in Gosen, in der Nähe von Erkner, also östlich von Berlin.
Über diesen Mord haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die auf unterschiedliche Art und Weise damit zu tun hatten.
Der eine ist Mike Zimmermann, ein erfahrener Mordermittler und Leiter der Mordkommission der Polizeidirektion Ost in Frankfurt an der Oder. Ein Ermittler, den wir schon öfter hatten in unserer Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei, ein gern gesehener Gast.
Und der andere ist ein Journalistenkollege, Matthias Hausting, Gerichtsreporter bei der Märkischen Oder-Zeitung. Er hat den Prozess gegen den Täter vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder beobachtet.
Und damit genug der Vorrede, steigen wir ein in unseren Fall heute.
Und dieser Fall beginnt mit einem Anruf bei der Feuerwehr Gosen. Es ist der Morgen des 3. September 2023. Um genau 1.24 Uhr werden die Löschkräfte alarmiert, weil ein Auto brennt. Auf einem Parkplatz vor einer Kleingartenanlage.
Wir haben bei Täter, Opfer, Polizei damals recht schnell über diesen Fall berichtet, auch weil dringend Zeugen gesucht worden sind. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Hier ist es passiert. Die Reste des Autos sind noch da. Wie der verkohlte Türgriff oder das gesplitterte Glas. Fotos der Feuerwehr Gosen zeigen die Löscharbeiten am 3. September. Da gehen alle noch von einem einfachen Autobrand aus. Doch bei der kriminaltechnischen Untersuchung gibt es die grausame Entdeckung. Im Wagen ist ein Mensch.
Gosen, Uwe hat es ja schon gesagt, es liegt östlich von Berlin, direkt an der Spree. Da, wo die Stadt aufhört und Brandenburg beginnt, aber noch innerhalb des Autobahnrings. Wer uns auf YouTube verfolgen sollte, der sieht jetzt ein paar Bilder aus dem Ort.
Im Süden von Gosen befindet sich eine Kleingartenanlage, am Kappstrom heißt sie. Sie hat 65 Parzellen und liegt mitten in der Natur, ein Rückzugsort für Menschen, die einfach ihre Ruhe haben wollen. Im Süden der Anlage fließt der Kappstrom, ein kleiner Verbindungskanal zwischen Spree und Wernsdorfer See.
Und der Journalist Matthias Hausting kennt diese Gegend gut, wie er uns erzählt.
Ich wohne 10 Kilometer von dort entfernt, fahre da hin und wieder auch mal mit dem Fahrrad lang. Es ist sehr idyllisch, zwischen zwei Seen gelegen. Und es ist eine unscheinbare Gegend. Ich habe da auch schon für die Zeitung, für die Märkische Oder-Zeitung auch Leute interviewt, Geschichten gemacht über Menschen, die da wohnen. Das ist ja das Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Also ich kenne das sehr gut. Es ist eine wirklich sehr idyllische Gegend, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Berlin. Also auch für Berliner eben interessant, dort sich eine Laube oder auch dauerhaft ein Grundstück zu organisieren. Das ist attraktiv.
Also keine Gegend, die von Gewalt geprägt ist, ganz im Gegenteil. Und gerade an diesem ersten Septemberwochenende 2023 rechnet niemand der Anwohner dort mit einem Verbrechen, denn man ist in Feierlaune.
Tja, genau. Es gibt nämlich ein Dorffest in Gosen. Einige Straßen sind gesperrt worden dafür und noch bis in der Nacht sind Menschen unterwegs, die von der Feier zurück in ihre Häuser laufen.
Und dann so kurz nach Mitternacht, es war also schon Sonntag, wird es ruhiger. Doch wenig später ist es vorbei mit der Ruhe. Viele Anwohner in der Seestraße, die entlang der Gartenanlage verläuft, werden aus dem Schlaf gerissen. Auf dem Parkplatz der Anlage brennt ein Auto, ein Vollbrand. Die Flammen schlagen hoch.
Die Feuerwehr ist aber zum Glück nicht weit, denn das Gerätehaus steht nur ein paar hundert Meter entfernt. Allerdings können die Löschkräfte nicht mehr viel tun.
Ich bin wach geworden, ich glaube 1:30 war es, von dem Feuer. Und dann habe ich die Feuerwehr gesehen und das war dann auch schon mitbekommen, dass ein PKW brennt. Ja, und ja, kann man nicht viel zu sagen, weil wir haben ja nichts gesehen. War ja stockduster, stockdunkel, sagen wir mal so, mitten in der Nacht, da schlafen alle.
Denn genau um 1.24 Uhr wird der Brand gemeldet. Nur ein paar Minuten später war die Feuerwehr in der Gartenanlage. Einer der Feuerwehrleute schildert Täteropferpolizei seinen Eindruck von der Brandnacht.
Was uns aufgefallen ist, als wir ankamen, ist, dass es also schon eine ganze Zeit gebrannt haben muss, weil es wirklich intensiv, wirklich sehr intensiv schon gebrannt hatte. Was jetzt so, ich sag mal, wenn jetzt ein normaler technischer Defekt irgendwie vorliegt, dann eher nicht so der Fall ist, weil dann breitet sich das nach und nach aus.
Diese Beobachtung könnte dafür sprechen, dass der oder die Täter Brandbeschleuniger benutzt haben.
Doch zunächst sieht nichts nach einem Verbrechen aus. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Alle denken zunächst, ja, wahrscheinlich Brandstiftung, okay. Vielleicht war das Auto gestohlen worden und der Täter oder die Täter wollten jetzt alle Spuren vernichten.
Doch als die Kriminaltechniker dann den Innenraum des Autowracks ganz genau ansehen, entdecken sie im Brandschutt auf dem Fahrersitz eine Leiche. Und schnell ist klar, das war kein Unfall. Hier ist jemand umgebracht worden.
Jetzt wird die Mordkommission alarmiert in Frankfurt an der Oder, das Team um Mike Zimmermann, und die Brandleiche wird in die Rechtsmedizin gebracht.
Die Obduktion hat also ergeben, dass das Opfer durch einen Stich in den Hals getötet worden ist und dann anschließend verbrannt wurde.
Das war eben Mike Zimmermann. Und nicht nur die Mordkommission fragt sich jetzt, wer ist der Tote?
Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ein abgefackeltes Auto in einer Kleingartenanlage und ein toter Mann, den hier in Gosen niemand zu kennen scheint.
Deshalb wird schnell eine Sonderkommission eingerichtet mit zeitweise bis zu 30 Mitarbeitern. Noch einmal Mordermittler Mike Zimmermann.
Eine Million von Fragen gehen einem durch den Kopf. Na klar, was kann hier passiert sein? Wer ist das Opfer? Noch gar nicht daran zu denken, wer der mögliche Täter ist. Aber was hat sich hier abgespielt natürlich? Wie kommt dieses Auto, das war auch noch ein fremdes Kennzeichen komplett, nicht aus unserer Gegend, was hat dieses Fahrzeug hier zu tun? Ja, und natürlich dann ist natürlich immer ein besonders dramatischer Fall, wenn Tote zu beklagen sind. Und die hinterbliebenen Opfer und Angehörigen sind immer in einer besonderen Ausnahmesituation. Und das geht einem dann schon durch den Kopf, okay, worauf stoßen wir hier, welche Verhältnisse stecken dahinter, welche Hintergründe gibt es dann zu ermitteln?
Immerhin den Namen des Opfers bekommen die Ermittler recht schnell heraus über eine Halteanfrage zu dem verbrannten Auto. Der Tod ist offenbar der Besitzer des Cabrios, 21 Jahre alt, ein junger Mann, der in Berlin lebte und der sich seit dem Abend des 2. September 23 nicht mehr bei Freunden oder Angehörigen gemeldet hatte.
Wir haben uns entschlossen, aus Rücksicht auf Freunde und Familie des Opfers seinen richtigen Namen nicht zu nennen. Hier im Podcast heißt er bei uns Marek Kowalczyk. Er und seine Familie haben tatsächlich polnische Wurzeln.
Später beim Prozess gegen seinen Mörder erfahren Beobachter wie Reporter Matthias Hausting, wer dieser Marek genau war. Denn seine Mutter spricht über ihn vor Gericht.
Sie sagt, ein fröhlicher, gutmütiger, immer gut gelaunter und zu allen freundlicher Mensch, der nie ein böses Wort gesagt hat. Also sie hat mit großer Herzlichkeit von ihrem Sohn gesprochen. Die beiden haben auch zusammen in einer Wohnung gelebt in Berlin. Also sie stammen ja beide aus Polen. Sie ist zum Prozesszeitpunkt 44 Jahre alt gewesen, er eben 21. Also sie hat ihn auch relativ jung noch so bekommen.
Womit ihr Sohn Marek sein Geld verdiente, das war seiner Mutter damals nicht so richtig klar. Aber hier im Podcast wird genau das sehr wichtig.
Genau, denn dieser, ich sage mal, Job führte am Ende Täter und Opfer zusammen. Auf jeden Fall hatten Marek und seine Mutter Pläne und beide wollten weg aus Berlin.
Sie hat dann auch noch gesagt, sie wollten gar nicht mehr in Berlin leben. Sie wollten eigentlich zurückgehen, gemeinsam nach Polen. Ihr Sohn wollte in Polen sich der dortigen Armee anschließen, hat sie gesagt. Inwieweit das stimmt, wissen wir nicht. Aber das war sozusagen das, was über den jungen Mann zu erfahren war, der auch wirklich viele Freunde gehabt haben muss. Er muss ein beliebter, lebensfroher Mensch gewesen sein.
Zurück zur Tatnacht. Marek Kowalczyk wurde am Abend des 2. September zum letzten Mal gesehen. Wie vorhin schon gesagt, ein Sonnabend. Gegen 22 Uhr hatte seine Familie noch einmal Kontakt zu ihm. Danach hat er sich ins Auto gesetzt. Aber was dann? Ist er selbst von Berlin nach Gosen gefahren? Und warum hatte er hier eine Verabredung?
Kurz nach der Tat kommt Reporter Matthias Hausting zum ersten Mal mit diesem Fall in Berührung. Doch wissen er und seine Kollegen kaum etwas über die Details. Aus seiner Sicht machte das Verbrechen erstmal den Eindruck einer Hinrichtung. So etwas verbindet man ja eher mit kriminellem Milieu der Großstadt Berlin und nicht mit dieser dörflichen Idylle von Gosen.
Also es ist ja wirklich gut möglich, dass jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Neukölln oder Kreuzberg wird im, bleiben wir mal beim Ansatz Milieu, wird ein Mensch erstochen. Und dann fahren die Mörder mit ihm ins Brandenburgische, stellen da das Auto ab und fackeln das ab. Also wahrscheinlich haben die Ermittler auch sowas erstmal als lebensnäher gesehen, als zu gucken, ist hier eine Gartenparty in der Gartenlaube irgendwie aus dem Ruder gelaufen.
Klar, was zu der Frage führt, ist der Fundort der Leiche in Gosen auch der Tatort gewesen oder wurde Marek schon tot nach Brandenburg gebracht? Zunächst wird in alle Richtungen ermittelt und das bedeutet auch, alle zu fragen, die rund um den Parkplatz, rund um den Fundort etwas beobachtet haben könnten. Also auch alle Kleingartenpächter auf den insgesamt 65 Parzellen der Anlage.
So viele Zeugen waren dann auch zu vernehmen, zu ermitteln erstmal, wer wohnt wo, wer kann was gesehen haben. Also das war sehr, sehr umfangreich und dann auch diesen Weg zu dieser Gartensparte und von dieser Gartensparte weg. Also das war ein sehr, sehr großer Aufwand, den, wie wir nennen, den Wahrnehmbarkeitsbereich erstmal festzustellen und in diesem dann auch noch die potenziellen Zeugen festzustellen und die dann auch zu vernehmen.
Außerdem gab es in Gosen an diesem Wochenende ja auch dieses Fest. Vielleicht waren Gäste aus den Nachbargemeinden da oder sogar welche aus Berlin, denen am späten Abend eben etwas aufgefallen war. Leute, die einfach zufällig in der Nähe waren. An die wollen die Ermittler natürlich auch herankommen.
Man entschließt sich deshalb recht schnell, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch wir bei Täter-Opfer-Polizei haben in einem langen Fahndungsbeitrag von diesem Verbrechen berichtet und natürlich um Hinweise gebeten.
Doch zunächst kommt die Mordkommission nicht so richtig voran. Niemand in Gosen scheint miterlebt zu haben, was unmittelbar vor dem Brand des Autos passiert ist. Niemand hat beobachtet, wer das Cabrio angezündet hat. Und vor allem kann niemand sagen, was das Opfer Marek Kowalczyk in dieser Nacht überhaupt in dieser Gartenanlage in Gosen wollte.
Dann aber gibt es einen ersten Hinweis von einer anonymen Zeugin aus Berlin. Die Unbekannte behauptet, bei der Tat könnte ein Drogendeal eine Rolle gespielt haben.
Tja, und das gibt den Ermittlungen natürlich eine völlig neue Richtung. Wenig später geht ein weiterer anonymer Hinweis ein, der diesen Ansatz mit den Drogen bestätigt. Bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt-Oder meldet sich nämlich eine Anwaltskanzlei, ebenfalls aus Berlin.
Diese Anwaltskanzlei vertritt einige Mandanten, die gern ungenannt bleiben möchten, aber offenbar etwas über diesen Fall wissen. Wer genau die Hinweisgeber sind, das wissen die Ermittler also nicht.
Offensichtlich ist nur, diese geheimnisvollen Mandanten stehen in Verbindung mit dem Mordopfer, mit Marek Kowalczyk. Man könnte sagen, in geschäftlicher Verbindung.
Also die Kanzlei hatte sich an die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder gewandt. und hatte gesagt, dass sie relevante Hinweise haben zu diesem Tötungsdelikt. Und man hat dann gleichzeitig abfotografierte Chatprotokolle übersandt, wo man herauslesen konnte, dass es bei diesem Treffen des Opfers mit zu dem Zeitpunkt noch Unbekannten zu einem Drogendeal gekommen sein soll. Und so hatten wir tatsächlich dann schon mal Name und Adresse, wo wir weiter ansetzen konnten. Also da hat jemand Drogen bestellt, zu diesem ganz konkreten Ort auch genannt. Und so wussten wir auch, dass ein Eigentümer einer Parzelle dann ganz besonders in den Fokus rücken würde.
Das heißt, jemand hatte in dieser Nacht per Handy ein sogenanntes Koks-Taxi nach Gosen geordert, in die Gartenanlage am Kapstrom. Und damit wird schlagartig klar, was den 21-jährigen Marek Kowalczyk aus Berlin nach Gosen geführt hat.
Genau, und dass er offenbar auch selbst nach Gosen gefahren ist, dass er selbst am Steuer gesessen hat und lebend dort ankam, denn er war der Fahrer des Koks-Taxis. Er sollte die bestellten Drogen nach Brandenburg bringen und dann muss mit seinem Kunden irgendetwas schiefgelaufen sein.
Ja, wer jetzt mit dem Begriff Koks-Taxi wenig anfangen kann, Berlin ist, das muss man sagen, inzwischen ganz vorn bei dem alltäglichen Drogenkonsum und die Beschaffung zum Beispiel von Kokain ist mittlerweile so einfach wie ein Taxi zum Flughafen zu bestellen.
Das ist ja in Berlin und anderen Städten sicherlich auch weit verbreitet inzwischen, dass man eben per Handy Drogen bestellen kann und dann werden die eben per Taxi geliefert. Und dieser junge Mann hatte eben eine ganz normale Bestellung, Kokain im Wert von 400 Euro, bitte nach Gosen liefern, in die Gartenanlage in der Seestraße. Ja, das ist dann ein ganz schlichtes Geschäft. Er hält an, kurbelt das Fenster runter, steigt nicht aus, nimmt das Geld übers Seitenfenster in Empfang und gibt die Kapseln Kokain raus an den Besteller.
Und offenbar war Marek Kowalczyk genau in diesem Geschäft aktiv. So hatte er sein Geld verdient. Wobei an diesem Abend hat er offenbar keine Lust gehabt, noch eine große Tour zu unternehmen, raus nach Brandenburg.
Denn klar, bis nach Gosen brauchte er eine Dreiviertelstunde ungefähr. Aber die Aussicht auf ein gutes Geschäft war dann wohl wichtiger. Denn die Kunden wollten ja, wir hatten es gehört, Drogen im Wert von 400 Euro kaufen.
Das ist bei dem recht geringen Kokainstraßenpreis im Augenblick eine ganze Menge. Laut Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen liegt dieser Preis in Deutschland aktuell bei etwa 75 Euro. Programm.
Irgendwann nach 22 Uhr macht sich Marek Kowalczyk dann mit den Drogen in seinem VW Beetle Cabrio auf den Weg nach Gosen. Wohin genau? Das wissen die Ermittler jetzt, denn die Zielparzelle stand in den Chatprotokollen der anonymen Hinweisgeber, die die Ermittler ja bekommen hatten. Und über diese Chatprotokolle finden sie auch zu dem Mann, der die Drogen bestellt hat.
Wer hat Marek Kowalczyk getötet? Die Mordkommission in Frankfurt-Oder hat jetzt einen vielversprechenden Ermittlungsansatz. Die Ermittler wissen, wer in dieser Nacht per Handy eine Lieferung Kokain bestellt hat, raus nach Gosen, in die Kleingartenanlage am Kapstrom. Und Marek Kowalczyk hat diese Lieferung ausgefahren.
Das heißt, auch der Mann, der das Kokain bestellt hatte, war also in der Nacht wahrscheinlich am Tatort. Er ist damit zumindest ein wichtiger Zeuge.
Und dieser Mann ist 11 Jahre älter als Marek. Er ist 32, lebt in Berlin und wird in der Geschichte heute eine entscheidende Rolle spielen. Auch ihm haben wir einen anderen Namen gegeben. Wir nennen ihn Moritz Haber.
Es hätte ja sein können durchaus, dass er damit zu tun hat, dass er einer der möglichen Täter war. Sodass wir bei diesem Herrn eine Durchsuchung gemacht haben und ihn natürlich dann auch vernommen haben. Und tatsächlich in der ersten Vernehmung hat er das eingeräumt, dass das so gewesen ist, dass er auch die Drogen bestellt hatte im Auftrag für jemanden. Aber in der ersten Vernehmung konnte er sich noch nicht dazu durchringen, uns die komplette Wahrheit zu sagen, also was sich da wirklich abgespielt hat.
Moritz Haber sagt also, okay, ich habe tatsächlich die Drogen bestellt im Auftrag für jemanden. Also gab es noch eine zweite Person, die in die Geschichte verwickelt war.
Tja, und wer könnte diese zweite Person wohl gewesen sein? Es liegt ja ziemlich nah. Sehr wahrscheinlich der Pächter dieser Gartenparzelle, zu der das Koks geliefert werden sollte. Den Namen kriegen die Ermittler dann auch rasch raus.
Diesen zweiten Mann nennen wir hier im Podcast Frank Dittmer. Er ist damals 31 Jahre alt, also ein Jahr jünger als Moritz Haber. Auch er kommt eigentlich aus Berlin, lebt aber schon länger in Gosen, in einer Laube in der Gartenanlage am Kappstrom. Und das hat einen Grund.
Nachdem die Ehe mit seiner Frau, mit der er auch drei gemeinsame kleine Kinder hat, nachdem die Ehe in die Brüche gegangen ist und sie ihn buchstäblich rausgeworfen hat zu Hause, ist er dauerhaft nach Gosen gezogen.
Die Ermittler tragen jetzt alles zusammen, was sie über diesen Frank Dittmer erfahren können. Und da kommt ihnen unverhofft jemand zur Hilfe.
Genau, der Mann, den die Ermittler zunächst als Zeugen befragt hatten und der erstmal nicht besonders gesprächig war, der Mann, der die Drogen bestellt hatte, Moritz Haber. Er meldet sich nochmal bei der Polizei und sagt, er wolle seine Aussage noch einmal korrigieren.
Offenbar hatte ihn da sein Gewissen geplagt. Aber nicht nur das, er hatte auch Angst vor Leuten aus der Drogenszene. Angst vor den Hintermännern, die dieses ganze Koks-Taxi-Geschäft betrieben.
Sagen wir mal so, die Quelle dieser Drogen, die für ihn, die er ja bestellt hatte, die haben natürlich Druck auf ihn ausgeübt. Also die haben Druck auf ihn ausgeübt, die wollten natürlich auch wissen, was ist da passiert mit ihrem Kurier. Und so, dass er seine Telefonnummer gewechselt hat, stillgelegt hat und tatsächlich auch mit dem Druck wirklich nicht klargekommen ist. Auch mit dem Wissen darum, was dort gelaufen ist, was sich dort abgespielt hat. So dass er tatsächlich glaubhaft vermitteln konnte, ja, er wusste, dass er sich strafbar macht, indem er zugibt, bei der Polizei Drogen bestellt zu haben. Dass er Drogen konsumiert, hat er auch zugegeben natürlich, das über schon einen längeren Zeitraum. Aber dass dieser Abend so enden würde, damit hat er natürlich niemals gerechnet. Und so glaubwürdig war der auch.
Und Moritz Haber spricht jetzt auch freimütig über den zweiten Mann, der an der Geschichte beteiligt war, den Mann, der in Gosen in der Gartenlaube lebte, Frank Dittmer. Moritz Haber sagt, dieser Frank Dittmer wäre sein Freund gewesen. Die beiden kennen sich schon seit 20 Jahren und an diesem Abend im September hätten sie gemeinsam im Garten gefeiert. Dann hätte er, also Moritz Haber, für die beiden Kokain bestellt.
Aber das ist der zentrale Punkt in der Aussage von Moritz Haber. Es war der andere dann. Es war Frank Dittmer, der den Drogenkurier Marek Kowalczyk erstochen und dessen Auto in Brand gesetzt hatte.
Also eine klare Schuldzuweisung. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Im Leben von Frank Dittmer war zu diesem Zeitpunkt einiges schiefgelaufen. Die Ehe war kaputt, aber auch beruflich steckte er in einer Sackgasse.
Sondern das, was ihn aus der Bahn geworfen hatte, war zuvor eine Kränkung im Job. Er ist Schlosser gewesen beim großen, bekannten Berliner Unternehmen, also beim öffentlichen Betrieb, hat da auch gut verdient und war fest davon überzeugt, dass er befördert wird. Also da ist sein Vorarbeiter ist in Rente gegangen und er ging fest davon aus, und er sagt auch, das habe man ihm zugesichert, dass er dann die Nachfolge antritt. Und dann wurde ihm ein anderer vor die Nase gesetzt. Das hat ihn zutiefst gekränkt, das hat ihn in eine Depression rutschen lassen, er ist dann nicht mehr zur Arbeit gegangen. Also dieses Ding hat sein Leben kippen lassen.
Und er kam damit nicht mehr klar mit der Situation. Der Sorgerechtsstreit, die Geldnot, das muss ihn unter gewaltigen Druck gesetzt haben. Und er wollte raus, das war klar. Er wollte angeblich sogar ins Ausland, um da nochmal ganz neu anzufangen.
Dafür braucht man natürlich Geld. Geld, das er nicht hatte, das er sich aber womöglich irgendwie beschaffen wollte. Notfalls durch einen Raub.
Ja, und da haben wir ein klares Motiv. Kapital für einen persönlichen Neuanfang erbeuten, indem man einem Kurierfahrer Geld und Drogen abnimmt. Denkbar ist das zumindest.
Für die Ermittler ist Frank Dittmer jetzt die zentrale Figur im Mordfall Marek Kowalczyk. Deshalb erwirken sie auch eine richterliche Genehmigung, um das Telefon des Mannes abhören zu können.
Und was sie da hören, das verstärkt ihren Verdacht. Frank Dittmer macht auf die Ermittler den Eindruck eines Mannes, der unter Druck durchaus zu Gewalt neigt.
Es gab Zeugenaussagen und es gab abgehörte Telefonate, in denen er sehr explizite Bedrohung auch gegen seine Frau, mit der er in einem heftigen Sorgerechtsstreit war, ausgestoßen hatte. Klar ist, er war nicht vorbestraft. Er ist als Jugendlicher mal so auffällig gewesen mit so eben typisch jugendlichen Delikten, aber nichts Schweres und wie gesagt nicht vorbestraft, aber schon jemand, der drohen konnte und der gedroht hat, seiner Ehefrau.
Am 28. September 2023, also gut 3 Wochen nach der Tat, wird Frank Dittmar festgenommen. Während der gesamten Untersuchungshaft schweigt er. In den Vernehmungen kein Wort zur Tat. Als dann ein Dreivierteljahr später, am 12. Juni 2024, der Prozess beginnt, ist er der einzige Angeklagte.
Doch schon dieser erste Prozesstag, dieser 12. Juni, stellt alles in Frage, was bisher so klar schien. Denn der Angeklagte lässt seinen Verteidiger erklären, er war es nicht. Er war nicht derjenige, der Marek Kowalczyk erstochen hat.
Tja, was ist dran an dieser Erklärung, die insgesamt sehr ausführlich ausfällt? Der Verteidiger beschreibt zunächst die schwere Kindheit von Frank Dittmar mit einem Vater, der Alkoholiker war und seine Frau schlug, also die Mutter des Angeklagten.
Doch dann kommt die entscheidende Passage dieser Erklärung und da geht es direkt um den Tatvorwurf. Gerichtsreporter Matthias Hausting war dabei.
Das war das Spannende, worauf wir auch eben alle gewartet haben, wie er sich letztlich zur Tat positioniert. Und da hat er gesagt, ich war am Tatort, ich habe das Auto mit der Leiche angezündet, aber den Mord, den habe ich nicht begangen. Das war mein Freund, mit dem ich da an dem Tatort war.
Also, ich war es nicht, sagt Frank Dittmar, es war mein Freund. Und mit meinem Freund meint er niemanden anderen als Moritz Haber. Genau den Mann, der in dieser Nacht mit ihm unterwegs war, den Mann, der ihn des Mordes beschuldigt hatte, quasi der Kronzeuge der Polizei.
Ja, das ist eine ziemliche Überraschung im Prozesssaal gewesen. Da steht ja Aussage gegen Aussage. Doch Nachfragen will Frank Dittmar dann nicht mehr beantworten.
Umso gespannter sind alle jetzt auf den Auftritt des Kronzeugen vor Gericht, also Moritz Haber. Und das passiert bereits am zweiten Verhandlungstag. Noch einmal Matthias Hausting.
Dieser Freund, ungefähr gleichaltrig wie der Angeklagte, der war eben der ganze Gegenentwurf. Und der war schon wirklich auf eine gewisse Art sympathisch. Der hat lustig erzählt und er hat vor allem geredet wie ein Wasserfall. Also er hat ohne Punkt und Komma jene Nacht eben vom minutiös nacherzählt. Und er hat sich dann auch den Nachfragen gestellt und hat dann die Geschichten wieder erzählt. Und dann hat er sie aber auch immer wieder mit anderen eigenen Worten erzählt. Das ist immer so für die Beweiswürdigung am Ende ganz wichtig, wie jemand auch sowas erzählt.
Klar, da geht es darum, ob die Aussagen glaubwürdig sind und etwas nicht immer mit den gleichen Worten zu erzählen und auch ein bisschen abzuweichen, spricht eher dafür, dass jemand die Wahrheit sagt, weil er eben keinen ausgedachten, auswendig gelernten Text aufsagt.
Moritz Haber wirkt also glaubwürdig und offen. Darüber hinaus macht er den Eindruck eines sehr, sagen wir mal, umtriebigen Menschen.
Also das ist so ein Typ gewesen, der, also so ein Partymensch, so, der im Gastrobereich arbeitet als Servicekraft und der auch immer ein bisschen hibbelig war. Also der hat man gemerkt, dass er auch so den, und da hat er auch gar keinen Hehl draus gemacht. Ich gehe gerne auf Partys und ich nehme Drogen und ich habe meine Quellen. Und ja, der den Eindruck hat er vermittelt und so hat es ja letztlich auch das Gericht gewürdigt, der hat nichts zu verbergen.
Also folgen wir jetzt mal Moritz Haber und seiner Version und schauen uns an, wie er den Tatabend und die Tatnacht in Gosen erlebt hat, also den 2. September 2023.
Der Tag war nochmal angenehm warm, so um die 22 Grad. In der Nacht kühlte sich's dann etwas ab, um die 17 Grad. Immer noch angenehm, da kann man gut von der Laube im Garten sitzen. Moritz Haber ist verabredet an diesem Abend. Sein Freund Frank Dittmar, der Mann also, der dort in der Gosener Gartenkolonie wohnte, hat ihn eingeladen zu einer Abschiedsparty.
Wir haben schon erzählt, Laubenpächter Frank Dittmar will raus aus einer für ihn belastenden privaten und beruflichen Lage. Er will angeblich ins Ausland und eine neue Existenz gründen und dafür braucht er Geld.
Immerhin, so erzählt er es seinem alten Freund Moritz, will er nochmal so eine richtig anständige Abschiedsparty geben. und bittet Moritz, rauszukommen nach Gosen. Große Lust hat der Freund zwar nicht, aber er sieht sich schon immer als so eine Art Kummerkastenkumpel für Frank Dittmar und mag ihn deshalb nicht hängen lassen.
Wie sich dann herausstellt, ist diese Abschiedsparty eine ziemlich traurige Nummer. Außer Moritz Haber gab es nur einen weiteren Gast, einen Kollegen von Frank Dittmar. Doch der ist schon weg, als Moritz am späten Abend in Gosen eintrifft.
Also sitzen die beiden zu zweit in dieser Laube, trinken Whisky-Cola und werfen Drogen ein. Sie rauchen Joints, nehmen Speed, ein synthetisches Aufputschmittel.
Und dann war irgendwann war der Stoff alle. Und dann hat der Angeklagte seinen Freund gebeten, du hast doch deine Quellen, bestell doch mal noch ein bisschen Drogennachschub. Und da hat er ihm gesagt, na ja, klar, kann ich machen. Und dann hat er eben das Drogentaxi bestellt. Und dann haben sie in der Laube, bei doch Konsum der Alkoholiker und der Drogen, die noch so da waren, am Lagerfeuer gewartet, bis der Drogenkurier kommt. Als der dann sich angekündigt habe, sind sie dem entgegengegangen. Also sind dann nur ein paar Schritte raus aus dem Gartengrundstück.
Ja, denn Marek Kowalczyk, der Drogenkurier, muss einige Mühe gehabt haben, im Dunkeln die Zufahrt zur Gartenanlage zu finden, zumal ja einige Straßen gesperrt waren wegen des Dorffestes. Also nimmt Frank Dittmar das Telefon seines Freundes und lotst den Kurier bis zum Parkplatz der Anlage.
Das VW Cabrio rollt dann auf dem Schotterweg aus. Marek Kowalczyk schaltet die Scheinwerfer ab. Was dann passiert, schildert der Kronzeuge Moritz Haber so.
Beide liefen zunächst gemeinsam auf das Auto zu, doch dann sei er stehen geblieben und Frank Dittmar sei allein weitergelaufen und dann an die Fahrertür des Cabrios herangetreten, um den Kauf abzuwickeln.
Per Chat hatten die Männer ja Kokain im Gegenwert von 400 Euro geordert und Frank Dittmar wollte das Kokain spendieren, schließlich war es ja seine Party. Doch hatte er überhaupt so viel Geld? Er war ja ständig knapp bei Kasse. Oder hatte er nur geblufft? Das wurde nie ganz klar.
Auf jeden Fall, so erzählt das Moritz Haber, soll Frank Dittmar dann am Seitenfenster des Drogentaxis gestanden haben, das inzwischen geöffnet war.
Dort wurden dann Worte gewechselt. Das hat der Freund, sagt er, nicht wahrnehmen können, nicht hören können. Er hat bloß nichts Schlimmem gerechnet. Er sagt, er hat das auch nur so aus dem Augenwinkel verfolgt, was da passiert ist. Er hat dann gesehen, dass sich der Fahrer im Auto auf dem Beifahrersitz gebeugt hat, möglicherweise um die Drogen zu holen vom Beifahrersitz. Dann kam er zurück und dann hat er nur gesehen, wie der Angeklagte nach hinten in den Hosenbund greift, einen Gegenstand zieht und in das Auto reintaucht einmal. Und dann hat er was gehört, sagt der Freund. Dann hat er ein gurgelndes Geräusch gehört. Und er sagt, das hat ihn an Kriegsfilme erinnert. Sowas kenne ich aus Kriegsfilmen, wenn jemand, der heiß die Kehle durchgeschnitten wird, dann gurgelt so jemand.
Frank Dittmar soll dem ahnungslosen Kurier also völlig überraschend das Messer in den Hals gestoßen haben. Anschließend soll der Angeklagte dann Drogen und Bargeld aus dem Auto an sich genommen haben. Wie viel er da erbeutet, ist nicht bekannt. Ein paar hundert Euro vielleicht.
Das ist jetzt die entscheidende, die wesentliche Szene in diesem Fall. Moritz Haber sagt, es war sein Freund Frank Dittmar, der direkt am Auto stand, das eigentliche Drogengeschäft abwickeln wollte und dann plötzlich zugestochen hat.
Nur Frank Dittmar, der Angeklagte, lässt seinen Anwalt diese Szene genau andersherum darstellen. In seiner Version war es eben Moritz Haber, der ans Auto trat und Marek Kowalczyk das Messer in den Hals rammte.
Ja, keine einfache Konstellation. Zwei Männer, beide waren zur selben Zeit am Tatort, was beide zugeben, aber wer von beiden ist der Mörder?
Tja, da hätte die genaue Untersuchung der Tatwaffe wichtige Hinweise liefern können. Aber genau die, ein Messer mit einer 6 cm langen Klinge, ist nach der Tat verschwunden und tauchte nie wieder auf.
Umso wichtiger für das Gericht ist jetzt die genaue Bewertung der Aussagen der beiden Männer. Wie glaubwürdig ist der Angeklagte, der die ganze Zeit schweigt? Und wie glaubwürdig ist der doch ziemlich redselige Kronzeuge?
Dabei geht es auch darum, das sogenannte Nachtatverhalten zu bewerten. Also, wie haben sich die Beteiligten verhalten, nachdem das Opfer Marek Kowalczyk tot war? Wie sind sie unmittelbar nach der Tat und in den Tagen danach mit diesem Vorfall umgegangen?
Und da gibt es erstaunlicherweise keine großen Unterschiede in den Darstellungen der beiden, des Angeklagten und des Kronzeugen. Denn zunächst gab es für beide die ganz praktische Frage, wohin mit der Leiche, wohin mit dem toten Marek Kowalczyk und wohin mit dem Auto.
Der Angeklagte soll dann eben zu dem Freund gesagt haben, so, wir müssen jetzt irgendwie hier das Auto wegschaffen. Hilf mir mal, die Leiche auf den Beifahrersitz zu schieben. Dann fahren wir das Auto irgendwo in den Wald. Und da hat der Freund gesagt, dass er da nicht mitmacht. Und der Angeklagte soll es dann eben alleine versucht haben, aber es nicht geschafft haben, die Leiche zu bewegen.
Ja, und dann hat Frank Dittmar, der Angeklagte, aus seiner Gartenlaube einen Behälter mit Benzin geholt, das Auto von Marek Kowalczyk damit übergossen und angezündet. Der Wagen fängt schnell Feuer und verbrennt und mit ihm die Leiche auf dem Fahrersitz. Danach fahren die zwei Männer gemeinsam mit dem Ford Transporter von Frank Dittmar zurück nach Berlin.
Ja, aber bei Moritz Haber melden sich kurz danach die Leute, bei denen er die Drogen bestellt hatte. Und die wollen jetzt von ihm wissen, was denn mit dem Kurierfahrer passiert sei. Denn Moritz war in dieser Nacht der letzte Kunde auf der Liste. Irgendwann ist er so in Panik geraten, dass er das Telefon abstellt. Er hat jetzt Angst. Und das nicht nur vor den Leuten aus dem Drogenmilieu, sondern auch vor seinem Freund, also vor Frank Dittmar, der ihn in den nächsten Tagen bedrängt, bloß nichts zur Polizei zu sagen.
Ja, und dieser Frank Dittmar hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Anwalt genommen. Vorsichtshalber wahrscheinlich, doch nicht nur das. Gleichzeitig kümmert er sich offenbar darum, ein paar Spuren zu verwischen. Und das wird beim Prozess jetzt zum entscheidenden Punkt.
Zwei Männer waren in der Nacht von Marek Kowalczyks Tod zur selben Zeit am Tatort. Und vor Gericht beschuldigen sie sich gegenseitig. Das heißt, einer redet selbst, der andere lässt nur seinen Anwalt reden.
Doch wer hat recht? Wer von beiden ist glaubwürdiger? Das muss das Gericht bewerten und da hilft ein Ereignis, das sich nach dem Mord zugetragen hat.
Es geht wieder um ein brennendes Auto. Diesmal nicht um das VW Cabrio des Opfers, das von Frank Dittmar ja direkt nach der Tat angezündet wurde. Nein, wenige Tage später steht noch ein Auto am Stadtrand von Berlin in Flammen.
Und wir haben gerade davon gesprochen, wie die beiden Männer nach der Tat zurück nach Berlin gefahren sind, nämlich gemeinsam mit dem Transporter von Frank Dittmar. Und welches Auto brennt kurz darauf ebenfalls?
Genau.
Genau dieser Ford Transporter.
Zufall? Eines steht jedenfalls fest, wenn Frank Dittmar der Täter war, dann wird auch dieses Auto voller Tatspuren gewesen sein.
Also immer vorausgesetzt, der Angeklagte hat, der Verurteilte hat den Mann erstochen. Er hat versucht, die Leiche auf den Beifahrersitz zu hieven. Er wird Blut an den Händen gehabt haben, setzt sich dann in sein Auto und fährt damit rum. Es ist so, das wird er auch wissen, da kann er noch so schrubben, da finden die Spurensucher, die finden da immer noch Blutreste. Und wenn die zu dem, wenn das Blut ist, das zu dem Opfer gehört, dann ist das klar, das ist dann der Tatnachweis.
Klar, es kann dann einfach Pech sein, dass unbekannte Täter zu genau dem Zeitpunkt genau dieses Auto in Brand gesteckt haben. Und damit die Vermutung, Frank Dittmar wollte da verräterische Spuren vernichten, einfach falsch ist.
Aber das wäre schon echt ein heftiger Zufall.
Ja.
Doch die Ermittler finden noch weitere Hinweise, die auf Frank Dittmar selbst deuten. Wir hören noch einmal Chefermittler Mike Zimmermann.
Bei den späteren Ermittlungen hat sich dann aber herausgestellt, dass wiederum unser Tatverdächtiger mit einem Mietfahrzeug tatsächlich zum Zeitpunkt in der Nähe seines Autos festgestellt worden ist. Für verschiedene Daten, dann konnten das belegen und glaubhaft machen. Also mussten wir ihn zwangsläufig auch mit dem Brand seines Fahrzeugs in Verbindung bringen. Aber auch dazu hat er natürlich keine glaubwürdigen Angaben gemacht.
Laut der aufgezeichneten Positionsdaten dieses Mietwagens ist Frank Dittmar also mit dem Auto in die Gegend gefahren, wo sein Ford-Transporter abgestellt war. Wenig später ist er von dort wieder weggefahren. Und genau in dieser Zeit brach das Feuer in dem Ford-Transporterhaus.
Und das klingt jetzt gar nicht mehr nach Zufall. Da findet auch die Verteidigung von Frank Dittmar keine starken Gegenargumente mehr. Dieser Brand, das ist Fakt, belastet den Angeklagten schwer.
Am wichtigsten ist aber, dass das Gericht am Ende der Darstellung des Kronzeugen folgt und sie für glaubwürdiger hält als die des Angeklagten.
Und das ist dann, finde ich, auch immer wieder erstaunlich. Das ist ein ganz nüchternes Handwerk. Und das konnte die Vorsitzende Richterin Claudia Curtius, die das so immer sehr gründlich macht und auch mal sehr gut erklärt, sie konnte das dann gut sagen. Wenn man Aussage gegen Aussage hat, dann gewichtet man, dann vergleicht man mal, was sind denn die beiden Aussagen. Da gab es eben von dem einen die nur vom Verteidiger verlesene Aussage, die nach Einschätzung der Vorsitzenden blutleer war und die wirkte wie am Reißbrett entworfen. Das waren die Worte der Vorsitzenden Richterin in der Urteilsbegründung. Und dann hat man die Aussage dieses Freundes, ne, der eben wie ein Wasserfall redet und sich Fragen beantwortet und ganz offen darstellt. Und das ist schon mal ein ganz klarer Punkt zu Lasten des Angeklagten.
Am 21. Oktober 2024, ein gutes Jahr nach dem Mord in Gosen, wird vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder das Urteil verkündet. Und so berichtet damals Brandenburg aktuell.
Lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mord und Raub mit Todesfolge. So lautet heute das Urteil des Landgerichts. Angeklagt ist ein 32-jähriger Mann aus Berlin.
Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Tat begangen hat und nicht, wie er selbst in seiner Einlassung geschildert hat, der einzige Zeuge. Der Angeklagte soll sich in einer aussichtslosen Lebenssituation befunden haben. Er soll nichts mehr zu verlieren gehabt haben und soll für einen Neuanfang, den er geplant haben soll, Geld benötigt haben. Dieses Geld soll er gehofft haben, in dem Taxi zu finden.
Im Prozess beschuldigte er den Freund, der in der Tatnacht bei ihm war, den Drogenkurier ermordet zu haben. Das Gericht hält seine Erklärung jedoch nicht für glaubwürdig. Sie widerspricht Zeugenaussagen und ausgewerteten WhatsApp-Nachrichten auf seinem Handy. Der Angeklagte muss insgesamt rund 40.000 Euro an die Familie des Opfers zahlen, die im Prozess als Nebenkläger aufgetreten ist.
Die Mutter von Marek Kowalczyk, die schon am ersten Prozesstag mit einer sehr berührenden Aussage an ihren Sohn erinnert hatte, war an fast jedem Verhandlungstag im Gericht. Und zum Urteil kamen dann weitere Angehörige und Freunde dazu. Und sie alle trugen T-Shirts mit dem Bild von Marek Kowalczyk.
Vielleicht denken jetzt einige, warum hat er auch mit Drogen gehandelt? Das ist illegal, das ist strafbar und gefährlich. Und das kann andere Menschen ins Elend stürzen. Aber Marek war gerade 21 Jahre alt, er war noch jung und er wollte, wir haben es am Anfang schon gesagt, sein Leben gerade verändern und neu ordnen. Doch all das geht nicht mehr, er starb, bevor er noch richtig begonnen hatte zu leben.
Und Frank Dittmar, der Täter, der steckte offenbar voller Wut. Wut auf sein verfuschtes Leben, besonders aber auf seine Ehefrau, die ihn vor die Tür gesetzt hatte. Ihr gegenüber hatte er Gewaltfantasien und das erzählte er auch anderen.
Und es gab in dem Fall jetzt eben sehr klare Belege für die Drohung gegenüber seiner Frau, dass er ihr eben den Tod gewünscht hat, dass er sie töten wollte. Und da hat die Vorsitzende Richterin auch in ihrer Urteilsbegründung nochmal ein ganz klares Zitat geliefert. Er soll sich nämlich gegenüber einem Freund so geäußert haben, meiner Frau ein Messer ins Herz rammen zu können, das wäre für mich eine große Genugtuung. Also auf dem Höhepunkt dieses Sorgerechtsstreits. Und also wer sich so äußert, der ist dann eben möglicherweise auch wirklich zu solchen Taten in der Lage. Und es hat aber eben dann nicht die Frau getroffen, sondern das Zufallsopfer, den jungen Mann in dem Drogentaxi.
Und vielleicht hatte er wirklich einen Neuanfang irgendwo geplant und gedacht, der könnte damit viel Geld auf einmal und Drogen. Mit einem Streich konnte er diese erlangen, sagen wir mal so. Er hat sich da möglicherweise wirklich einen Neustart erhofft. Ob es im Detail so war, wir wissen es ja nicht, weil er ja nicht ausgesagt hat. Aber das wäre ein Erklärungsversuch, ob es derjenige war. Das kann er am Ende nur selbst sagen. Ne?
Heimtücke und Habgier sind die Mordmerkmale, die das Frankfurter Gericht in der Tat von Frank Dittmar erkennt. Und seine Verteidigung will das Urteil lebenslang nicht akzeptieren, legt deshalb Revision ein.
Doch die wird im August 2025 vom Bundesgerichtshof in Leipzig verworfen. Das Urteil gegen den Mörder von Gosen ist damit rechtskräftig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und Achtung, in 2 Wochen gibt es eine neue Folge.
Ja, nächste Woche, nächsten Sonntag sind die Kollegen von Crime History wieder dran. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für alle, die nach Geschichten über Mord und Totschlag mal tief durchatmen wollen.
Genau, denn es gibt eine neue Staffel von Kim und Klaus, ein Talk-Podcast mit Fernsehmoderatorin Kim Fischer und dem ehemaligen regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Und die beiden, die plaudern jede Woche über Themen, die sie bewegen. Sie erzählen da kleine Anekdoten aus ihrem sehr bewegenden Alltag oder besprechen, was in der großen, weiten Welt so los ist.
Genau, außerdem verraten sie, was hinter den Kulissen von Politik und Showbusiness so abläuft. Und manchmal öffnen sie einfach auch ihre Telefonbücher und rufen spontan die berühmtesten Promis Deutschlands an. Jeden Freitag kommt eine neue Folge von Kim und Klaus zu hören auf rb88.de oder in der ARD Audiothek.
Und dort finden Sie natürlich auch im Visier, genauso wie auf YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine freundliche Bewertung und eine freundliche Rezension.
Ja, und ein Gedanke fehlt auch heute noch, passend zur Folge aus Gosen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.